Ja, ich freue mich, da zu sein. Gesundheitlich ging es mir auch nicht so ganz besonders, aber jetzt geht es doch schon etwas besser. Ich freue mich, euch im Namen Jesu begrüßen zu dürfen. Das Thema Dank und Fürbitte für die Gemeinde wurde ja schon genannt. Und vielleicht möchte ich nochmal daran erinnern, dass wir in der Vergangenheit sonntags zum Teil den ersten Thessalonicher Brief betrachtet haben, die 5 Kapitel. Heute starten wir mit dem 2. Thessalonicher Brief und die nächsten beiden Sonntage geht es da in der Richtung noch weiter, so der Herr will. Ich möchte nochmal daran erinnern, wie diese Gemeinde in Thessalonich entstanden ist. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17 in den ersten Versen. Da heißt es, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, gemeint sind Paulus und Silas, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an 3 Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Das ist doch wunderbar, wie der Heilige Geist hier gewirkt hat. Aufgrund des Wortes Gottes können Menschen zum Glauben kommen, gewirkt durch den Heiligen Geist. Sie tun Buße, nehmen den Herrn Jesus Christus auf. Aber überall da, wo das passiert, gibt es auch einen, den das sehr, sehr ärgert. Und auch der kommt hier auf den Plan. Der Gegenspieler Gottes, wir sehen hier seine Antwort, wenn wir Vers 5 lesen. Er benutzte die dortigen Juden, die nicht an den Herrn Jesus Christus gläubig wurde. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr und so weiter. Und das Ergebnis war, sie haben es für richtig empfunden, Paulus und seine Begleiter aus der Stadt Thessalonich hinaus zu buxieren. Diese Stadt Thessalonich, in der diese Gemeinde gegründet worden ist, war damals eine sehr bedeutende Stadt in Mazedonien und hatte damals schon zur Zeit des Apostels Paulus etwa 200.000 Einwohner. Ich denke, für damalige Verhältnisse schon ganz ordentlich. Und wir sehen hier, dass nicht nur Paulus und sein Missionsteam weggehen mussten, sondern dass auch die junge Gemeinde, Paulus war ja nur wenige Wochen oder Monate dort, dass sie sehr unter Anfechtung stand, unter Verfolgung, auch unter Irrlehre. Und Paulus machte sich Gedanken, als er weiterzog, wie kann man diesen jungen Geschwistern in Thessalonich helfen. Und dann beschloss er, seinen Begleiter Timotheus zurückzuschicken, um zu erfahren, wie steht es jetzt eigentlich mit dieser Gemeinde? Existiert sie noch? Ist sie am Wachsen? Und Timotheus, als er wieder zurück war und zu Paulus hinzukam, konnte er eine gute Botschaft weitergeben. Heutzutage sind ja gute Botschaften relativ selten. Manchmal sollte man vielleicht gar nicht mehr so viel Nachrichten gucken, man könnte ja fast depressiv werden. Aber die gute Botschaft war, trotz der Anfechtung, trotz der Anfeindungen, auch der Sonderlehren, die teilweise dort waren, war diese Gemeinde am Wachsen. Sie hatten eine Liebe untereinander, eine sehr gute Botschaft. Sie hatten allerdings auch so manche Fragen und Paulus hat sich dann veranlasst gefühlt, diesen ersten Thessalonicher Brief kurz darauf zu schreiben, wo er ihnen unter anderem besonders auch von der Wiederkunft Jesu und vom Tag des Herrn berichtete. Die Thessalonicher hatten eine Naherwartung, der Herr Jesus kommt wieder. Aber sie hatten auch falsche Vorstellungen. Sie hatten angenommen, sie sind jetzt schon in dieser letzten Drangsalzeit, weil sie selber so viel Verfolgung erlebten. Und der Apostel Paulus machte in seinem ersten Thessalonicher Brief deutlich, nein, das ist noch nicht so. Denn bevor dieses Letzte geschieht, wovon er berichtet hatte, muss erst einmal der Herr Jesus Christus für seine Gemeinde wiederkommen. Das geht den endzeitlichen Dingen voraus, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Sie waren also noch nicht am Ende dieser Drangsalzeit oder dieser Trübsalzeit angekommen. Und auch mit seinem zweiten Brief korrigierte Paulus, den er dann ja bald darauf geschrieben hatte, noch einige falsche Vorstellungen von der Wiederkunft Jesu, von der Zeit, in der sie sind. Ich persönlich denke manchmal, gerade vielleicht auch durch Corona noch bewirkt, dass auch wir in einer besonderen Zeit leben. Vor einem Jahr schien die Welt in Anführungsstrichen noch normal zu sein. Natürlich mit all den negativen Dingen schon, aber jetzt ist alles anders. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass auch viele im christlichen Bereich sich aufgemacht haben, vielleicht Videos verschickt haben, aufgenommen haben, Botschaften gesandt haben, wo das ein oder andere nicht unbedingt ganz Richtige mitgeteilt worden ist. Wir müssen sehr aufpassen und immer wieder am Wort Gottes studieren, was ist wirklich dran, in welcher Zeit leben wir tatsächlich. Die Gemeinschaft untereinander ist gerade heute so wichtig, dass wir nicht in die Irre gehen. Als Einzelner kann man das Wort Gottes lesen und sich vielleicht auch mal vertun und daneben liegen. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig trösten, dass wir zusammenkommen und das Wort wirklich anhand der Bibel studieren und betrachten, damit wir nicht in ein falsches Fahrwasser gereichen. Insoweit sind vielleicht gewisse Parallelen der damaligen Zeit. Dort war es Verfolgung durch die Juden und wir spüren vielleicht auch, dass der Gegenwind immer etwas mehr zunimmt. Neulich hörte ich, wie jemand sagte, bei uns ist es eine noch höfliche Verfolgung. Das kann härter werden und dann ist es wichtig, dass wir zusammengeschweißt sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen, festzuhalten und auf ihn zu schauen, der wiederkommen wird, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Bevor wir jetzt den zweiten Thessalonicher Brief uns anschauen, möchte ich noch mit uns beten. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns dein Wort lebendig machst, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir auch heute stehen und dass du ganz persönlich zu uns reden willst. Danke aber auch, dass du Macht hast und Kraft hast, uns zu bewahren. So lass uns im Geist und nicht im Fleisch wandeln, zu deiner Ehre. Amen. Gut, der zweite Thessalonicher Brief, wie gesagt, nur relativ kurze Zeit nach dem ersten Thessalonicher Brief geschrieben. Manche Ausleger sagen, dass überhaupt der erste Thessalonicher Brief Anfang der 50er Jahre vielleicht der erste Brief von dem Apostel Paulus war. Danach folgte der zweite Thessalonicher Brief, auch der Galaterbrief war sicherlich einer der ersten Briefe des Apostel Paulus. Und wie so üblich beginnt man in den ersten Versen mit der Begrüßung. Wir lesen, wer diesen Brief schreibt und an wen er gerichtet ist. Die ersten zwei Verse im zweiten Thessalonicher lauten folgendermaßen: Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das wünsche ich euch übrigens auch, denn was kann man einem Menschen Besseres wünschen als Gnade und Friede von Gott? Und das auch bewusst in dieser Reihenfolge. Erst ist die Gnade Gottes da. Wer diese persönlich empfängt, wer zum Glauben an den Herrn Jesus Christus findet, da passiert auch das Zweite, dass der Friede von Gott unsere Herzen erreicht. Auch unabhängig von den äußeren Situationen. Natürlich sind wir weiterhin Menschen, uns können auch Dinge Angst und Bange machen, ganz klar. Aber es ist doch schon jetzt ein innerer, tieferer Friede. Und ich denke, es gibt immer wieder Momente, wo uns der Heilige Geist daran erinnert, das ist etwas Vorläufiges. Das Eigentliche kommt noch auf uns zu. Die Begegnung mit ihm, die Verbindung mit ihm in Vollendung. Paulus, zweifelsohne der Verfasser dieses Briefes, erwähnt auch seine beiden Mitarbeiter, Silvanus und Timotheus. Ich denke, nur Paulus selber hat zwar diesen Brief geschrieben, aber sie drei haben zusammen gewirkt, gearbeitet. Ich finde es gut, dass hier der ältere Paulus seine beiden jüngeren Mitarbeiter auch erwähnt, die ja auch mit ihm zusammen gewirkt haben. Diese ersten zwei, drei Verse, die sind sehr ähnlich wie auch im ersten Thessalonicher Brief. Und mir fiel dabei auf, als er hier diese Mitarbeiter benannte, dass das einmal im ersten Korintherbrief auch von ihm bewusst genannt worden ist, im ersten Korinther Kapitel 3. Das können wir einmal aufschlagen, wer seine Bibel dabei hat. Und da fange ich einfach mal ab Vers 4 an zu lesen, wo Paulus an die Korinther schreibt: Wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Ja, was deutlich wird, er unterscheidet hier zwischen Gottes Mitarbeiter und Gottes Ackerfeld. Im Moment sind die Fußballstadien in der Regel leer. 22 Mann laufen hinter einem Ball her. Und in der Bundesliga Tausende, Zehntausende sind nur Zuschauer. Manchmal denke ich, könnte das ein Bild auch für die Gemeinde Jesu sein, hier in Deutschland? Da gibt es einige Mitarbeiter, die übernehmen Verantwortung. Es kostet ihnen Zeit, für die Gemeinde da zu sein. Wunderbar, wunderbar. Aber wäre es nicht wunderbar, wenn jeder mit anpackt, wenn man vom Konsumenten zum Mitarbeiter wird? Das ist ein Ziel, was uns in der Heiligen Schrift, denke ich, immer wieder deutlich wird. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Lasst uns das werden, was wir vom Wort her sind. Wenn da jemand zu Jesus Christus findet, dann wird er ein Jünger Jesu, ein Schüler Jesu. Und das bedeutet ihm nachfolgen. Das Leben, wenn man Christ wird, müsste sich verändern. Weg vom Fernseher, weg von diesem und jenem und für den Herrn tätig sein dürfen. Und dabei sollte man es sich schenken lassen. Was soll ich denn überhaupt für den Herrn tun? Nicht einfach selber die Ärmel aufkrempeln und denken, oh, jetzt aber Action, sondern ins Gebet gehen. Herr, was für Aufgaben hast du eigentlich für mich? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einmal innehalten und über den Sinn unseres Lebens nachdenken, über den Plan, den Gott für dich, für mich persönlich hat. Wenn wir uns da nie Gedanken drüber machen, einfach so drauf losleben, dann könnten wir am Ziel vorbei sein, vorbeilaufen. Ich denke da an Martha und Maria, die mit dem Herrn Jesus einmal zusammen waren. Und ich glaube, es war die Martha, die dachte, Mensch, jetzt muss ich doch den Herrn und alle, die da sind, bedienen und in der Küche stehen und Essen machen und so weiter. Das war eine gute Sache. Aber es war nicht die beste Sache. Maria hatte das bessere Teil erwählt. Sie saß während der Zeit zu den Füßen Jesu und hörte zu. Das war die Gelegenheit, einmal von dem Herrn Jesus selber Worte ewigen Lebens zu hören. Wichtig ist, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Dass wir nicht nur für diese Welt leben, das wird auch noch hier weiter in diesem Brief deutlich, sondern dass wir über dieses Leben hinaus denken, dass wir erkennen, das eigentliche Ziel kommt ja erst noch. Das sind 70, 80 Jahre, die wir hier sind. Ich glaube, dein Vater wurde 87, ne? Eine wunderbare Zeit. Aber egal, ob wir 30, 60 oder 90 werden, wo wir anschließend hinkommen. Was anschließend ist, das ist das Entscheidende. Wir leben alle in drei Phasen. Und die ersten zwei Phasen sind Vorbereitung für das Kommende. Das habe ich jetzt nicht irgendwo in einem philosophischen Buch gelesen oder in der Bibel, sondern die Gedanken sind mir mal gekommen. Die erste Phase dauert in der Regel 9 Monate, nämlich von unserer Zeugung an. Und diese 9 Monate sind eigentlich eine Vorbereitung für die nächste Stufe, für das, was nach der Geburt kommt. Es ist eine Vorbereitung auf das eigentliche Leben hin. Und dann kommen diese 70, 80 Jahre. Und auch das ist nicht das Endziel, wie viele Menschen, die nicht an Gott glauben, möglicherweise denken. Sondern auch diese Zeit ist nur eine Vorbereitungszeit für das, was danach kommen soll, für die dritte Phase, für die Ewigkeit. Und da wissen wir ja vom Wort Gottes sehr deutlich, dass es da nur 2 Möglichkeiten gibt. Der Jesus spricht von dem breiten Weg, der ins Verderben führt, auf dem viele sind. Und er spricht von dem schmalen Weg, der auf dem wenige sind, der zum ewigen Leben führt. Und von dieser Pforte, durch die wir eingehen dürfen, eingehen sollten, damit wir zum ewigen Leben und damit zu der Gemeinschaft mit unserem Herrn kommen dürfen. Dieses Leben hier, ist uns das wirklich immer wieder bewusst, ist eigentlich nur eine Vorbereitung für das Zukünftige. Wenn uns das bewusst wird im Alltag und die Medien und vieles andere, das Arbeitsleben, der ganze Stress, die bringen einen immer wieder ab von diesem Gedanken. Aber wenn uns das bewusst wird, dass das Eigentliche noch kommt, dann leben Menschen anders. Kinder Gottes, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die leben anders, die haben ihre Prioritäten ganz anders gesetzt. Paulus spricht hier von Mitarbeitern. Bist du bereits ein Mitarbeiter oder müssen sich ständig andere um dich kümmern? Durch die Gnade des Herrn dürfen wir, sollten wir geistlich wachsen. Wir kommen zu unserem Thessalonicher Brief zurück, 2. Thessalonicher. Die ersten 2 Verse, Verfasser und Empfänger und diese Grüße, Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sehen auch hier, wie eng der Vater und der Herr Jesus Christus zusammen sind. Dieser dreieinige Gott, der Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Jetzt kommt das, was in meiner Bibel hier überschrieben ist, Dank und Fürbitte für die Gemeinde ab Vers 3. Und ich möchte eigentlich so mehr oder weniger versweise durchgehen und dann können wir noch einige Gedanken dazu entnehmen. Paulus schreibt hier, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Paulus hatte von Timotheus gehört, die Gemeinde besteht noch. Trotz aller Anfechtungen, diese junge Gemeinde wächst. Und das erfüllte Paulus mit einer großen Dankbarkeit. Und wenn wir uns so ein bisschen in der Bibel auskennen, dann merken wir, welch eine gewaltige Verantwortung Paulus empfand für verschiedene Gemeinden, für viele Geschwister. Wie oft hat er für Gemeinden gebetet? Ich staune immer, was dieser Mann für ein Pensum erledigt hat. Er sagt ja auch einmal, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Gott sei Dank geht es da noch weiter. Das war die richtige Erkenntnis von ihm. Aber nicht ich, sondern Christus in mir. Vielleicht staunen wir manchmal über Glaubensmänner, über Glaubensfrauen, die so powermäßig sind. Christus in ihnen bewirkt das. Ihm gebührt allein die Ehre und Lob. Und Paulus hat auch nie Lob erwartet. Aber er betete alle Zeit für diese Geschwister, dass sie dranbleiben, dass ihr Glaube reichlich wachsen möchte und die Liebe zueinander zunehmen sollte. Glaube und Liebe, Vers 3, es erinnert uns an diese bekannte Stelle im 1. Korinther 13, Vers 13, Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber ist die Liebe. Hier ist davon die Rede, die Liebe zueinander. Aber ich denke, sie ist auch nur möglich, weil wir selber die Liebe von Gott empfangen. In dem Moment unserer Wiedergeburt, wo wir den Geist Gottes erhalten, ist gleichzeitig die Liebe Gottes in uns ausgegossen. Und da gilt es, diese Liebe weiterzugeben. An unsere Glaubensgeschwister, letztendlich an alle Mitmenschen. Eine Glaubensschwester aus unserer Gemeinde hat jetzt gepostet, ich hatte persönlich ja auch mit ihr gesprochen, dass sie jetzt in eine andere Gemeinde geht, dort, wo sie früher schon einmal war. Und darauf waren viele Reaktionen. Sie hatte sich bedankt für die Zeit, die sie hier sein konnte. Und mehrere Geschwister haben dann ihr auch gedankt für diese Zeit, für ihre Mitarbeit, für ihre Dienste. Das ist ja auch sehr gut. Ich habe so gedacht, bei ihrem Abschied aus dieser Gemeinde, schließt nicht aus, dass sie uns gelegentlich mal wieder besuchen wird, sind ihr viele liebe Worte zuteil geworden. Das ist schön. Aber sollten wir nicht untereinander uns auch immer wieder liebe Worte, Liebestaten entgegenbringen? Nicht nur, wenn einer weggehen will, auch wenn jemand kommt, wenn Gäste kommen oder wenn jemand schon lange bei uns ist. Ich erinnere mich, als ich bei meiner Firma dann in Rente gehen konnte am letzten Tag, wie das immer so üblich ist, wurden schöne Worte über den bisherigen Mitarbeiter weitergegeben. Da hatte ich fast den Eindruck, also wenn das stimmt, bin ich ja der beste Mitarbeiter hier gewesen. Nur das ist mir vorher sehr selten gesagt worden. Sagen wir es uns doch öfters. Wenn wir hier zusammenkommen, im Moment Corona ist natürlich ein bisschen problematisch ins Gespräch zu kommen. Man muss auf die ganzen Corona-Maßnahmen Rücksicht nehmen. Aber gehen wir doch auch mal auf den zu, der vielleicht einsam in der Reihe sitzt oder der neu hinzukommt oder der im Moment nicht in einer Gruppe ist und sich schon beteiligt. Vergessen wir doch vielleicht einmal im Moment das Gespräch mit denen, die uns sehr sympathisch sind, mit denen wir immer zusammen sind, und gehen auf den zu, der abseits steht. Ich glaube, das macht eine attraktive Gemeinde stark aus, wenn man merkt, die Gemeinschaft untereinander, diese liebevolle Gemeinschaft, das zieht einen an. Auf eine nicht übertriebene Art und Weise, sondern auf eine echte Interesse zeigen. Wie geht es dir? Was machst du? In der Woche eine Person anrufen, vielleicht besuchen. Fragen, kann ich was für dich tun? Das sollte noch viel mehr bei uns stattfinden. Und der Wunsch ist ja auch hier von Paulus an die Thessalonicher. Er sagte, ja, bei euch ist das schon vorhanden. Wunderbar. Es darf noch mehr sein. Vers 3, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Und das in nicht leichten Zeiten. Vielleicht sind gerade manchmal die eher schweren Zeiten förderlich für unseren Glauben. Auch ganz persönlich bei dir und mir. Vers 4, sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Wenn du einem Menschen sagst, glaube an Jesus und es ist alles easy, alles wunderbar, alle werden dich schätzen und ehren, es ist nicht so. Wir leben in einer Welt, die dem Christentum letztendlich feindlich gegenübergestellt ist. Machen wir uns nichts vor. Deswegen sind wir trotzdem nett und freundlich zu den Menschen, gar kein Thema. Aber wir müssen begreifen, es ist nicht einfach, immer gegen den Strom zu schwimmen. Wenn man den Olaf denkt, nicht der hier in unserer Mitte ist, sondern den Olaf Latzel in Bremen, ein Pastor, der kein Blatt vor den Mund genommen hat, der klares Evangelium verkündigt hat, der hat hier bei uns in Deutschland gemerkt, wie man ihn abservieren wollte. Warum? Weil er einfach aus der Bibel die Wahrheit zitiert hat. Und dazu stand, diese höfliche Anfeindung, die wir mittlerweile auch erleben können, und das mag zunehmen. Und sie hielten trotzdem aus, auch in diesen Verfolgungen und Bedrängnissen. Das kann Paulus hier positiv vermerken. Und er sagt, das ist nicht nur uns aufgefallen, man spricht von euch in anderen Gemeinden, dass ihr festhaltet. Und das ist so wichtig. Der christliche Glaube, das ist nicht so ein Kurzstreckenlauf. Nach 100 Metern sind wir am Ziel. Das ist oft eher vergleichbar mit einem Marathonlauf. Da gilt es auszuharren, durchzuhalten, das Ziel vor Augen zu haben. In Römer 12, Vers 12 heißt es, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Das ist übrigens der Bibelvers, den ich zu meiner Taufe erhalten hatte. In Hoffnung freut euch. Wunderbar. In Bedrängnis hart aus. Bleibt dran. Schmeißt nicht das Handtuch. Im Gebet haltet an. Wir merken in diesem gesamten Kapitel, dass das Gebet für Paulus sehr, sehr entscheidend war. Die Fürbitte. Vers 5 bis 6. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Gott, der heilige Gott, ist gerecht, sowohl als auch. Wir lesen hier in Vers 5 ein Anzeichen. Diese Verfolgung und Bedrängnisse, die ihr erduldet, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet. Ist uns das bewusst? All das, was wir hier erleben, das soll uns förderlich sein, um einmal in die Ewigkeit hineinzugehen. Wir sind hier in einer Schule. Wir werden immer wieder vom Herrn geprüft. Wie weit steht es mit unserem Glauben? Können wir sagen, wir sind schon wieder einen Schritt weiter? Manchmal geht es vielleicht auch drei Schritte vor und zwei zurück. Aber wenn es einmal zurückgeht in unserem Glaubensleben, ich habe das auch schon erlebt, dann dürfen wir nicht liegen bleiben. Sagte mal jemand, liegen bleiben ist menschlich. Oder nicht liegen bleiben, hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen ist göttlich. Der Jesus Christus, wie einst Petrus, als er dort im Wasser versinken wollte, reicht seine Hand. Er hilft uns hoch. Gott ist gerecht, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. Hier ist vom Reich Gottes die Rede. Das erinnert mich an den Herrn Jesus, als er in Matthäus 6,33 sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wonach trachten wir zuerst? Werden wir in diesem Leben würdig gemacht für das Reich Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet? Die eine Seite des Gerechten Gottes, er richtet unser Handeln. Aber so gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Gott kommt mit uns zum Ziele, aber er ist vollkommen gerecht. Er kann nicht fünfe gerade sein lassen. Hier steht in Vers 6, diejenigen, die uns Christen bedrängen, dass sie das, was sie sehen, selber ernten werden. Das, was ein Mensch tut, kommt auf ihn zurück. Nicht unbedingt sofort immer. Stellt euch mal vor, wenn jemand sündigt und er würde gleich einen auf den Hinterkopf bekommen, dann überlegt er sich das zweite Mal, ob er wieder in diese Sünde fällt. Aber oft ist das Gericht ja erst später. Allerspätestens in der Ewigkeit. Da steht jeder von uns vor Gericht. Der Gläubige, um beurteilt zu werden und Belohnungen zu bekommen, der Nichtgläubige, weil er verloren ist für Ewigkeit und dem Gericht entgegengehen muss. Gott ist gerecht und sein Maßstab, wir lesen es in dem Wort Gottes. Der Herr Jesus sagt einmal, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer bei weitem übersteigt, dann könnt ihr es vergessen. Und die haben sich schon bemüht, wenn auch auf eine falsche Art und Weise, indem sie meinten, selber durch das Halten der Gesetze Gott wohlgefällig zu sein. Wir wissen, dass wir in Jesus Christus unsere Gerechtigkeit haben. Er ist unsere Gerechtigkeit, nicht unsere Taten, nicht unsere Vorstellungen und Wünsche. Und die, wie hier in Thessalonicher, bei den Thessalonichern, die denen entgegenkämpften, auch die werden von dem gerechten Gott gerichtet werden. Das lesen wir dann auch ab Vers 8, in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Ja, ich sagte schon, was der Mensch hier sieht, das wird er ernten. Wer in diesem Leben bewusst nichts mit Gott zu tun haben will, der wird auch in der Ewigkeit, auch wenn er es dann vielleicht wünschte, nicht in diese Beziehung mit Gott hineinfinden können. Die Bibel, die Offenbarung und viele andere Stellen machen das sehr, sehr deutlich. Die Weichen werden in diesem Leben gestellt. Hier findet die Vorbereitung für die Ewigkeit statt. Ja, und dieses Gericht, das lesen wir in Vers 10, passiert, wenn er kommt, wenn er wiederkommt, der Jesus. Vers 10, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Wir als Kinder Gottes werden das Preisgericht erfahren, nachdem der Jesus Christus für uns wiedergekommen ist. Es ist diese Phase, die wir als Insider auch Entrückung nennen. Wir lesen dort im 1. Korinther Kapitel 15, im 1. Thessalonicher Brief haben wir davon gelesen, dass dieses Ereignis plötzlich sein wird. Wir wissen nicht Tag und Stunde, wann der Herr Jesus Christus für die Seinen wiederkommt. Und werden dann mit ihm vereint werden im Luftbereich, um für immer beim Herrn zu sein. Ein Geheimnis, was im Alten Testament noch nicht offenbar war. Erstmalig klingt das schon so ein bisschen im Johannesevangelium an. Paulus macht es uns dann sehr deutlich. Die Gemeinde Jesu, auch alle, die zu dem Zeitpunkt aus der Gemeinde Jesu schon verstorben sind, werden dann auferstehen in einem Moment. Wir werden beim Herrn sein. Davon hatten wir auch vor wenigen Wochen hier gesprochen. Und dann, wenn die Gemeinde entrückt worden ist, kurze Zeit danach, so sagt es die Heilige Schrift insgesamt, werden hier sehr, sehr schwere Zeiten auf dieser Erde zukommen. Nämlich das Gericht Gottes bricht dann herein über die Ungläubigen. Auch das Volk Israel wird sehr schwere Zeiten entgegengehen. Bevor dann der Herr Jesus Christus mit den Seinen, die ja vorher zu ihm entrückt worden sind, wiederkommen wird, um das Millennium, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Ja, und wenn er kommen wird, dann werden die Seinen ihm entgegengehen und ihn loben und preisen und anbeten. Vers 10, und wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Glaubst du an die Botschaft der Heiligen Schrift? Glaubst du, dass das Wort Gottes wirklich das Wort Gottes ist und dir etwas zu sagen hat? Richtest du dich danach aus? Wir dürfen dann zu denen gehören, die unseren Herrn und Heiland Lob und Dank bringen. Deswegen, wenn auch heute vielleicht manches Schwere über uns ergehen muss, ganz persönlich auch, wissen wir doch, dass Römer 8, 28 wahr ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, dazu gehört, dass wir auch Gott von ganzem Herzen vertrauen. Dass denen alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich habe seit Wochen mehr oder weniger eine Erkältung, gibt viel Schlimmeres. Irgendwie wünschte ich mir auch, warum, wozu soll das gut sein? Selbst das werde ich in der Ewigkeit begreifen, hatte einen Sinn. Und so auch vielleicht andere Schicksalsschläge. Gott kann alles zum Guten bewirken für seine Kinder. Vers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Schon der Vers 3 hatte gesagt, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder. Und auch hier wieder, wir beten alle Zeit für euch. Nämlich wofür? Dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Paulus betet für die Gemeinde. Er betet, dass sie in einem geisterfüllten Leben wandeln, dass die Liebe, der Glaube untereinander zunimmt, dass sie auch in diesen Anfechtungen aushalten. Den Blick nach oben gerichtet auf den Herrn, der kommen wird. Wie wir das später im Thessalonicher Brief noch einmal erwähnen werden, ich will es nur mit einem Satz sagen, da gab es auch welche, die sagten, ja, wenn das so ist, dass der Herr bald wiederkommt, dann machen wir uns doch einen ruhigen Glanz, kündigen unserem Arbeitgeber und warten jetzt auf unserem Sofa, dass der Herr wiederkommt. So auch nicht. Da ist dann ja dieser markante Satz, dass Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Er sagt bekannterweise nicht, wer nicht arbeiten kann, das kann sein. Aber er sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ich habe da vor kurzem auch ein Gespräch gehabt mit einem jungen Gläubigen und ich hatte schon den Eindruck, dass er durchaus in der Lage wäre, auch zu arbeiten. Und er sagt, ja, ich hatte mal einen tollen Job. Da saß ich dort in dieser Firma in Langenhagen. Und da musste ich nur alle Stunde einmal auf den Knopf drücken, damit die Bänder auch liefen. Das war ein toller Job, aber leider ist diese Firma pleite geworden. Insgesamt habe ich gedacht, ja, wenn alle diese Einstellung wie du hätten, dann wundert es mich vielleicht gar nicht. Ich habe ihm gesagt, und er lebte jetzt schon, junger Mann, meines Erachtens nach gesund körperlich. Ich sagte, du musst dich vielleicht auch mal mit dem zweit- oder drittbesten Job zufrieden geben. Gut, das mal so nebenbei. Ja, wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Wir sollen uns bewusst werden, dieses Leben, ob leicht oder hart, ist eine Vorbereitung für das Zukünftige. Aber wir sind berufen worden. Viele, viele, die ich kenne, in meiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, die sind keine Kinder Gottes. Ich hoffe, dass der Einzelne davon noch ein Kind Gottes wird. Aber du und ich, wo wir Kinder Gottes sind, Berufung ist etwas gewaltig Schönes, aber es hat auch eine große Verantwortung. Wir sind berufen, als Gemeinde und als Einzelne Licht und Salz in dieser Welt zu sein, damit Menschen noch hinzugerufen werden. In Epheser 6, Vers 18, da schreibt Paulus einmal an die Gemeinde in Ephesus, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, schreibt er dort. Also Paulus hat es von den Gemeinden erwartet. Das Gebet ist eine Kraft. aber er hat es selber auch immer wieder praktiziert. Und das ist ja immer so wunderbar. Das Wort Gottes weitergeben ist eine Sache, aber es auch selber zu praktizieren, das ist die zweite Sache. Die muss dem folgen. Wir sollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes Gottes werden. Wir dürfen füreinander ins Gebet gehen. Wir haben zurzeit durch Corona keine extra Gebetsstunde hier. Wir dürfen es aber auch zu Hause machen, vielleicht im kleinen Kreis. Ich gehe zu meiner Glaubensschwester und zu meinem Glaubensbruder, der in meiner Nähe wohnt, wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammenkommen. Da ist er schon mitten unter ihnen. Es gibt viele Gebetsanliegen. Paulus freute sich über den Gesamtzustand dieser Thessalonicher. Es war vielleicht aber auch ein Ergebnis von seinen Gebeten, mit ein Ergebnis. Und er hatte das Bedürfnis, noch mehr im Gebet für sie einzustehen, damit das auch bleibt, damit es vielleicht sogar noch weiter vorangeht. Und wir kommen zum Vers 12. Ich lese nochmal den Vers 11 mit. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Die Gnade wird hier betont, ohne diese Gnade geht es nicht. Aber was sollen wir? Was ist unsere Aufgabe in dieser Phase unseres Lebens? Dass der Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht werde. Wenn wir allein diesen Gedanken mitnehmen, verherrliche ich durch mein Leben den Herrn Jesus Christus. Wenn ich ständig nur am Murren bin, unzufrieden bin, dann ist das, glaube ich, keine Verherrlichung für den Herrn Jesus. Aber wenn ich dankbar bin für das, was ich sein darf, durch seine Gnade. Und wenn ich das auch im Leben zum Ausdruck bringe, auch gegenüber meinen Mitmenschen, dass die Liebe zu meinen Mitmenschen, zu den Glaubensgeschwistern und auch zu denen, mit denen ich sonst Kontakt habe, größer und größer wird, sie Hinweise auf Jesus, dann haben wir das Ziel unseres Lebens erreicht. Verherrlichung Jesu. Stellt euch mal vor, du wirst nächste Woche durch deine Worte, durch dein Denken, durch dein Handeln, durch dein Reden Jesus Christus verherrlichen. Oder wir als Gemeinde machen ganze Sache, Jesus zu verherrlichen. Menschen werden aufschauen. Und ich hoffe, sie sehen Jesus in dir, nicht uns selber. Und werden fragen, wie ist das möglich? Kann ich das auch? Wie kann ich Jesus kennenlernen? Und wir geben bereitwillig Auskunft. Dann sind wir Mitarbeiter Jesu, so wie es sein soll. Wenn Jesus, wie heißt es hier, in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Ja, in wem denn sonst? Es ist in keinem anderen Namen Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der uns gegeben ist, als alleine der Name Jesu Christi. Ihm sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen.